Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Städte und Kommunen sind für einen Großteil der globalen Emissionen verantwortlich. Folgerichtig nehmen die urbanen Gebiete bei der Umsetzung der Energiewende eine zentrale Rolle ein. Das Land Baden-Württemberg beispielsweise verpflichtet seine Kommunen im neuen Klimaschutzgesetz zu einer Wärmeplanung. Bei der Umsetzung treten dennoch viele Städte und Kommunen auf der Stelle. Wie weit sind sie auf dem Weg, ihre Nachhaltigkeitsziele und die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen? Was hindert sie daran und welche Lösungsansätze gibt es? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche jetzt über diese Fragen mit Dr. Norbert Reuter, seit 2014 Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz, einem der größten Energieversorgungs- und Verkehrsunternehmen am Bodensee. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das SmartFox von der österreichischen Firma DAFI. SmartFox ist ein PV-Energy-Manager, der Verbraucher mit überschüssiger Energie stufenlos ansteuert. Das Besondere an der Ladestation ist die interne Phasenumschaltung inklusive Lastmanagement. SmartFox zählt somit zu den wichtigsten Komponenten einer PV-Anlage. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Herr Dr. Reuter.
Hallo Herr Bücklein.
Die Stadtwerke Konstanz, die sind ja für die Energieversorgung zuständig, den Omnibus- und Fährbetrieb, Bäder- und Bodenseeschiffsbetriebe. Welcher Bereich davon spielt denn für die Klimaneutralität die entscheidende Rolle?
Die entscheidende Rolle spielt nicht ein Bereich alleine, sondern es ist auf jeden Fall der Bereich Energienetze, Energieversorgung. Mhm. Ein zweiter Bereich ist natürlich das Thema Mobilität. Zum einen wie wird die Mobilität, die wir bewegen, mit Bussen, mit Schiffen angetrieben? Und zum anderen natürlich das Thema, wie wird es genutzt, Thema Mobilitätswende.
Was hindert Städte und Kommunen daran, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Ja, vielleicht zunächst einmal gebe ich Ihnen recht, da läuft es nicht so, wie wir uns das wünschen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite stellen wir aber gerade so die letzten 2-3 Jahre fest, dass es da einen gesellschaftlichen Konsens gibt, der genau in diese eine Richtung geht. Und die Diskussion eigentlich nicht mehr über das Ob, sondern nur noch über das wie schnell geführt wird, ob wir denn Klimaneutralität 2050 erreicht haben oder vielleicht schon 2045 oder 2040. Mhm. Was könnten die Städte tun, um hier vielleicht effektiver und effizienter voranzukommen? Aus unserer Sicht ist es entscheidend zu wissen, wo man emittiert. Mhm. Stichwort THG-Bilanz, Treibhausgasbilanz. Okay. Und auf Basis dieser Bilanz dann einen Absenkungspfad festlegt. Denn aus dieser Bilanz ist ja ersichtlich, wo in welchem Maße emittiert wird und wo ökologisch und ökonomisch sozusagen der größte Hebel liegt. Und das wurde, glaube ich, die letzten Jahre versäumt, auch in den Unternehmen. Also wenn wir über Städte reden, reden wir natürlich auch über Unternehmen, über Institutionen. Mhm. Das vielleicht so umzusetzen.
Also Sie haben jetzt gesagt, wie man praktisch die Ziele festlegt oder wie man schaut, wo es am effektivsten ist. Was sind Hinderungsgründe vielleicht sogar von außen oder was sind so die größten Bremser, die dazu führen, dass selbst bei gutem Willen vielleicht es schwer ist, die Ziele zu erreichen?
Es sind klar wirtschaftliche Gründe. Das stellen wir selbst ja auch immer dann fest, wenn wir beispielsweise Nahwärmenetze realisieren könnten, wenn wir in einem Quartier umsetzen könnten, weil es ein Neubauprojekt gibt, an das man dann eben auch umliegende Gebäude anschließen kann, dort dann aber Wärmepreise hat, die einfach das 2- oder 3-fache von der herkömmlichen Versorgung ausmachen. Und wenn es da keine Anreize gibt für die Inhaber, für die Eigentümer, dann wird schlicht Wirtschaftlichkeit verglichen und dann hat Ökologie das Nachsehen.
Das klingt natürlich so, als bräuchte man Hilfe von außen. Gibt es denn aktuell Förderungen oder Unterstützung für die Kommunen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Die gibt es. Beispielsweise die Deutsche Energieagentur, die DENA, fördert die energetische Sanierung von Schulen. Mhm. Und so gibt es eine Anzahl von Fördermöglichkeiten. Mhm. Aber vielleicht nochmal zu dem Thema Hilfe von außen. Mhm. Wir glauben, es ist auch ganz wichtig zu sehen, was die Stadt tun kann und muss, was die Stadt nicht tun tun sollte, sondern andere tun müssen. Und es ist ja ein Zusammenspiel von Stromerzeugung. Welche Möglichkeiten ergeben sich da in der Stadt?
Die Dächer zum Beispiel.
Die Dächer zum Beispiel, das ergibt sich aus den Energienutzungsplänen, die viele, viele Städte jetzt erstellt haben. Mhm. Und aus diesen können Sie eben hier in Konstanz beispielsweise ersehen, dass wir außer Stromerzeugung über Dächer kaum Möglichkeiten haben. Wir haben kaum windhöfige Standorte.
Der Rhein ist auch zu langsam.
Es gibt keine Möglichkeit, Wasserkraftwerke zu realisieren. Es gibt auch ganz wenig Biomasse-Möglichkeiten. Und sowas ergibt sich aus den Energienutzungsplänen. Worauf ich da raus will, ist, dass wir das Thema Energieerzeugung deshalb vielleicht nicht lokal denken sollten, sondern dass wir da tatsächlich auch darauf achten müssen, dass die Erzeugung im regenerativen Bereich dort fortschreitet, wo sie sinnvoll ist. Das ist im Norden insbesondere Windkraft. Und da rede ich über den Norden von Deutschland, aber auch den Norden Europas. Und im Süden Europas ist es nun mal eher PV. Wir darauf achten müssen, dass dieser dort erzeugte regenerative Strom dann eben auch über die Übertragungsnetze gerade zu uns in den Süden Deutschlands nach Baden-Württemberg kommt. Baden-Württemberg wird ein Stromimportland werden 2050. Da ist es ganz wichtig, dass die Netze dafür auch bereitstehen. So, das heißt jetzt nicht, dass wir sozusagen Stromerzeugung abschieben und sagen, andere müssen erst mal tun, sondern das heißt, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, was vor Ort sinnvoll ist. PV-Anlagen haben wir gerade genannt. Konstanz kann mit der Belegung von Dächern rund ein Drittel seines Strombedarfs selbst erzeugen. Ein Drittel, das ist doch erstmal ein Wort. Einerseits, andererseits schwingt damit aber auch mit, dass wir zwei Drittel woanders produzieren müssen. Und deshalb müssen drei Dinge betrachtet werden. Stromproduktion vor Ort, Stromproduktion dann dort, wo sinnvoll, günstig und vor allem regenerativ und der Transfer, die Transferleitungen dann hierher zu uns.
Was wären denn Rahmenbedingungen, die Ihnen helfen würden, wenn sie angepasst würden, um da vielleicht auch in diesen drei Bereichen erfolgreich zu sein?
Vermutlich ist es so, dass die externen Kosten, die beispielsweise das Autofahren verursacht, die beispielsweise die Ölheizung oder die Gasheizung verursacht, dass diese externen Kosten dann auch vom Verursacher mitbezahlt werden. Und da ist nun mal das richtige Werkzeug der CO2-Preis. Und das wird etwas bewegen. Mhm. Das merken wir im Unternehmen übrigens, überall dort, wo Diesel im Einsatz ist oder wo Öl im Einsatz ist. Und dort werden dann Anreize geschaffen, um andere regenerative Möglichkeiten in den Vordergrund zu rücken.
Das sind Rahmenbedingungen, die Ihnen helfen.
Genau, ja.
Jetzt, was den Verbrauch betrifft, wird ja immer wichtiger, insbesondere auch in Städten, die Sektorkopplung, also die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. Gibt es da konkrete Maßnahmen und Vorstellungen hier in Konstanz, zum Beispiel auf Quartiersebene, wo ja gerade Strom, Wärme und Verkehr räumlich zusammentreffen?
Die Sektorkopplung wird ein ganz wesentlicher Treiber der Energiewende sein. Ist es zum Teil heute bereits, auch hier in Konstanz, wir haben mit dem Thema Mieterstrom beispielsweise rund 40 Anlagen in Betrieb, wo wir mit PV-Anlagen auf den Dächern auch Mieter versorgen können. Das Verrückte ist ja, dass es nicht so einfach ist, selbst erzeugten Strom an andere abzugeben, denn damit werden sie ja Stromhändler. Und die regulatorischen Voraussetzungen, um das dann abbilden zu können, die sind enorm. Und da gibt es sicher auch noch gesetzliche Erleichterungsmöglichkeiten, um sozusagen selbst erzeugten Strom dann auch an seine Mieter oder an Mitnutzer sozusagen zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, da gibt es zwischenzeitlich Modelle, die wir hier in Konstanz, die aber auch unsere Kollegen zur Verfügung stellen. Unseres wurde übrigens auch prämiert. Und wir werden jetzt auch bei der Quartiersentwicklung natürlich noch viel, viel mehr diese Sektoren zueinander bringen. Konstanz plant im Moment ein neues Wohngebiet, rund 4.000 neue Wohneinheiten mit Dienstleistungen, mit Handel, mit Gewerbe. das weitestgehend klimaneutral dann auch sein muss. Mhm. Denn bis da das letzte Haus bezogen sein wird, da sind wir schon bald bei dem Jahr 2050. Mhm. Und da wird es so sein, dass PV-Anlagen auf allen Dächern dann die Eigenstromversorgung stellen, die E-Mobilität dann auch versorgen, Power to Mobility, mhm. Überschüssiger Strom dann möglicherweise auch zur Produktion von Wasserstoff über ein Elektrolyseverfahren dann gewonnen wird, das dann wiederum in unsere Busse betankt werden kann, sodass dann in diesen sonnenreichen Monaten April bis Oktober sozusagen die gesamte Ausbeute, die hier zu erzielen ist, dann auch zu 100% in die Nutzung gehen kann. Mhm. Bis hin zu Wärmespeichern, die man in den Sommermonaten natürlich für die Warmwassererzeugung dann auch nutzen kann. Das ist genau die Sektorenkoppelung, die wir brauchen und natürlich nicht nur bei neuen Quartieren, sondern insbesondere eben auch im Bestand. Und wenn man sich da Wohngebiete anschaut, wie hier unser schönes Paradies oder unsere Niederburg, eng bebaut, teilweise mit Gasetagenheizungen, da spielt Energiewende. Und wenn man da keine Lösungen findet, und Lösungen sind dort leider eben nicht Geothermie oder Luftwärmepumpen, da ist entweder kein Platz für Geothermie oder sind Luftwärmepumpen nicht möglich, weil wir keine Niedertemperaturnetze haben. Hm. Dort werden wir diese zentrale Wärmeversorgung brauchen und dort werden wir Sektorenkoppelung brauchen, um das dann eben auch ökologisch und auch wirtschaftlich herstellen zu können. Denn neben dem Geld, das es kostet, soll sich das ja nicht in den Mietpreisen widerspiegeln. Hm. Mieten und Wohnen soll ja weiterhin erschwinglich bleiben.
Ja. Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil ich verrate Ihnen jetzt was. Ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach und speise ja im Grunde ein. Und es gibt ein Portal, das ich jetzt nicht nenne, über das kann ich mir in einer anderen Wohnung diesen Strom dann wieder kaufen. Das heißt, direkt über die Stadtwerke ist es eben nicht möglich. Das sind diese juristischen Probleme, die Sie gerade angesprochen haben. Eigentlich wäre das ja das Schönste, wenn ich einfach meinen Strom dort benutzen könnte, wo ich ihn gerade brauche. Das führt mich zu diesem Thema Bürgerenergiewende oder Dezentralisierung. Ist das für Sie als Stadtwerke eher eine Gefahr oder eher ein gemeinsames Vorgehen?
Natürlich ist es für ein Unternehmen, das bisher zentral versorgt hat oder das in den letzten Jahren, so muss ich das mal sagen, zentral versorgt hat. Strom wurde an einem Punkt eingespeist in Kernkraftwerken, in Kohlekraftwerken und wurde dann dezentral an vielen Punkten ausgespeist. Mhm. Und das hat sich ja in den letzten Jahren massiv verändert. Das heißt, wir haben in unserem Verteilnetz ganz viele Einspeisepunkte, die wir managen müssen. Mhm. Die Netzspannung muss ja da auf gleichem Niveau bleiben. Und das ist zum einen eine Herausforderung. Mhm. Zum anderen, das haben Sie angesprochen, haben wir dadurch natürlich auch sinkende Absatzmengen, mhm. Was für uns dann den Bedarf ergibt, andere Geschäftsfelder zu finden, mhm. die diese Dinge kompensieren. Haben wir beispielsweise im Bereich Telekommunikation auch mhm. gefunden, haben wir beispielsweise aber auch in unserem Bereich Energieservice gefunden, wo mhm. wir ja Nahwärmenetze aufbauen, mhm. Wo wir Photovoltaikanlagen im Contracting betreiben, mhm. Geothermieanlagen in Contracting-Modellen betreiben. Und insofern, wir wollen hier Akteur, wir wollen hier Partner sein, da spreche ich, glaube ich, für alle Stadtwerke-Kollegen und wollen uns da nicht sozusagen auf ein altes Geschäftsmodell festfahren, das wir da nicht verlassen wollen.
Mhm. Gibt es etwas, was Sie sich von anderen Städten abschauen, um hier ja, nachhaltig zu wirtschaften? Oder gibt es vor allem andere Städte, die sich was von Konstanz abschauen? Oder vielleicht beides?
Zukunft passiert immer irgendwo. Das ist so einer der Sätze, den Sie bei uns ganz oft hören. Und die Kunst ist zu wissen, wo Zukunft passiert, die für Konstanz interessant wäre. Mhm. Denn da gibt es im Bereich der Quartiersentwicklung in Mannheim, das Franklin-Areal beispielsweise in Esslingen, eine Quartiersentwicklung, wo man einfach schon ein paar Schritte weiter ist und wo man dann aus diesen Erfahrungen auch lernen kann. Auch Frankfurt am Main übrigens, die eine fantastische THG-Bilanzierung haben mhm. und darauf aufbauend auch einen tollen Absenkpfad sozusagen definiert haben. Und insofern, ja, schauen wir da immer, wo passiert da gerade was. Da müssen wir nicht das Rad nochmal neu erfinden. Das hilft uns. Ob wir dann auch für andere interessant sind, das mögen andere beurteilen. Ich glaube aber schon, dass auch wir an der einen oder anderen Stelle sozusagen da mal einen Schritt weiter sind und wir da auch gerne Kollegen unterstützen, die daran interessiert sind.
Ja, Konstanz hat ja auch zum Beispiel als Besonderheit den Bodensee und damit auch den Fährbetrieb und die Schiffe. Aber auch im ÖPNV setzt ja Konstanz unter anderem auf klimaneutrale Antriebe. Wie ist es konkret? Wie sieht es aus? Was machen Sie da genau?
Wir glauben, dass die Mobilität perspektivisch batterieelektrisch sein wird. Mhm. Alles, was sozusagen regional verkehrt, während all das, was überregional verkehrt und schwer ist, also LKWs beispielsweise, vielleicht auch Schiffe, das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoffantriebe dann sein wird. Das hat sich mehr und mehr herauskristallisiert und ja, wir steigen jetzt ein in das Thema batterieelektrische Antriebe bei Bussen, werden hier nächstes Jahr 6 neue Fahrzeuge einsetzen. Jetzt haben wir zwischenzeitlich einen Stand, wo wir kobaltfreie Batterien kaufen, sogenannte Feststoffbatterien, die auch garantierte Laufleistungen dann zwischenzeitlich haben von 250 Kilometer pro Tag. Da kann man so einen Bus dann schon mal einsetzen. Mhm. Das ist anders wie noch 80 Kilometer im Winter, wie das vor 2-3 Jahren war. Mhm. Ja, und wir haben auch die Garantie der Ersatzteilverfügbarkeit. Es ist ja wichtig, wenn man so einen Bus für 600.000 Euro kauft, dass man den für eine gewisse Zeit betreiben kann. Und das war in den letzten Jahren auch nicht immer so. Also hier hat eine wunderbare Entwicklung stattgefunden und hier sehen wir jetzt auch wirklich die Möglichkeit, unter wirtschaftlichen Aspekten einsetzen zu können, ohne dass man da allzu große Risiken angeht. Also jetzt hatte ich gerade über unsere rund 60 Stadtbusse gesprochen, die wir jetzt sukzessive batterieelektrisch sozusagen ersetzen wollen, trifft aber auch auf unseren Fuhrpark zu mit PKWs, mit Transportern, wo wir diese Richtung gehen. Mhm. Bei dem Thema Schifffahrt ist es tatsächlich etwas anders, weil die Energiedichte einer Batterie einfach geringer ist als eines flüssigen Kraftstoffes. Mhm. Und deshalb sehen wir hier das Thema Wasserstoff als eine Möglichkeit, die aber derzeit noch nicht Umsetzungsreife hat, weshalb wir derzeit ein LNG-betriebenes Schiff bauen, das wir Anfang des Jahres auch in Betrieb nehmen wollen. Betrieben dann nicht mit Diesel, sondern mit flüssigem Erdgas, mit LNG. Und dem Effekt, dass es keine Rußpartikel emittiert, dass es 80% weniger Stickoxide emittiert, dass es als eines der wenigen Schiffe deutschlandweit sozusagen Euro 5 Standards schon erfüllt. Und auch beim Thema CO2, was uns ja gerade im Hinblick auf die Klimadiskussion bewegt, vor Ort 22% weniger emittiert, global nur 6% weniger, weil da dieser Methanschlupf gegengerechnet werden muss. Aber hier sehen wir sozusagen die Technologie als eine Möglichkeit, auch künftig mit Bio-LNG beispielsweise zu tanken, was dann den CO2-Abdruck sozusagen deutlich verringern würde. Also um nochmal 80 bis nahezu 100%, je nachdem, wie dieses Bio-LNG gewonnen wird.
Batterie im Bus, Flüssiggas in der Fähre. Sie haben aber auch vom Wasserstoff eben gesprochen. Da sind Sie auch dran, auch mit der HTWG im Forschungsbereich. Wie sehen Sie da die Zukunft? Wo werden da künftig die Einsatzbereiche sein?
Erlauben Sie mir, dass ich doch mal ein bisschen aushole. Das ist wichtig, wenn wir über das Thema Wasserstoff reden, denn man hat im Moment ja so den Eindruck in der Diskussion, Wasserstoff steht unendlich für alles zur Verfügung. So wird es nicht sein. Wir haben im Moment einen Stromverbrauch von 600 Terawattstunden in Deutschland. Mhm. Dieser Stromverbrauch wird durch Elektromobilität und durch elektrische Wärmeversorgung, durch Wärmepumpen deutlich zunehmen. Das heißt, wir werden mindestens 50, 60, 70% höheren Stromverbrauch bis 2030, 40 und 50 haben. Mhm. Aber wir schalten ja parallel jetzt noch Kernkraftwerke ab. Dieses Jahr Gundremmingen, nächstes Jahr Isar 2 und Neckarwestheim. Mhm. Und wir schalten dann bis 2038 noch die Kohlekraftwerke ab. Mhm. Kohlekraftwerke eigentlich schon bis 2030, wenn unsere CO2-Ziele jetzt nochmal etwas erhöht werden. Das heißt, zunehmender Stromverbrauch bei gleichzeitig abnehmender Stromherstellung. Mhm. Also muss ein massiver Zubau von Erneuerbaren kommen. Mhm. Klammer auf, im Moment ist der Zubau von Windkraft um den Faktor 7 hinter Plan, Klammer zu. Mhm. Die Industrie ist in diesem zusätzlichen Strombedarf noch nicht eingerechnet. Alleine die Chemieindustrie braucht den derzeitigen Endenergiebedarf von 600 Terawattstunden. Wenn wir jetzt feststellen, dass wir die Stromproduktion, die wir aus Erneuerbaren gewinnen, dass wir die auch in den Städten Wohnen, Mobilität, Handel, Gewerbe, Dienstleistung verbrauchen, dann müssen wir ja für die Industrie eine Antwort geben. Mhm. Die soll und wird ja nicht verschwinden aus Deutschland. Und die Antwort ist Wasserstoff. Mhm. Klar ist aber auch, dass dieser Wasserstoff nicht hier in Deutschland gewonnen werden wird, weil diese Restenergie gar nicht zur Verfügung steht, sondern der wird gewonnen im Norden Europas durch überschüssige Windkraft und im Süden Europas durch überschüssige PV-Anlagen. Mhm. Und dieser Wasserstoff wird dann dringend sozusagen für die industriellen Anlagen, für die Stahl-Chemie-Produktion benötigt. Und deshalb sind wir nicht auf der Suche händeringend nach Möglichkeiten, wo Wasserstoff zum Einsatz gebracht werden kann, zumal wir ja auch da die Wirkungsverluste haben. Mhm. Also wir haben bei dem Thema Elektromobilität ja tatsächlich die Situation, dass eine Kilowattstunde sozusagen 3,5 Mal mehr Weg ermöglicht wie das Äquivalent an Kraftstoff. Ja. Wenn ich jetzt aber erst Stromproduktion, Power to Wasserstoff sozusagen umwandeln muss, dann habe ich schon wieder energetische Verluste um bis zu 80%, um es dann wieder in der Mobilität zu verfahren. Und deshalb Ihre Frage, wo sehen wir Einsatzmöglichkeiten nach Wasserstoff? Bestimmt nicht in leichten PKWs, vermutlich auch nicht in regional fahrenden Bussen, die abends wieder geladen werden können, sondern vermutlich dort, wo wir schwere Lasten, wie beispielsweise Schiffe, über ein Lastprofil, über den ganzen Tag sozusagen einsetzen müssen.
Vielleicht zum Schluss noch eine kleine Einschätzung des momentanen Status. Konstanz will ja bis 2035 klimaneutral werden. Hier ist ja auch der Klimanotstand ausgerufen worden. Der Weltklimarat hat eine Obergrenze empfohlen, damit wir den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen. Und das alles steht unter einem gewissen Zeitdruck. Wie weit sind wir auf diesem Weg und schaffen wir das?
Ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ob wir das schaffen, sondern sinnvoll ist es, das Augenmerk darauf zu legen, was getan werden muss. Mhm. Wir haben jetzt einen gesellschaftlichen Konsens, dass es getan werden muss. Mhm. Und da braucht es, glaube ich, jetzt keinen Streit darüber, ob das bis 2030 oder 2035 realisiert ist. In Konstanz haben wir die Möglichkeit, 30% des Eigenstromverbrauches selbst herzustellen auf Photovoltaikanlagen. Und solange wir keine Windräder in den Bodensee stellen, was überhaupt keinen Sinn macht, oder auf den Bodanrück, was auch keinen Sinn macht von der Windhöfigkeit, können wir für uns nicht autark entscheiden, wir werden bis dann und dann klimaneutral. Mhm. Sondern wir brauchen dazu den regenerativ hergestellten Strom aus dem Norden oder aus dem Süden. Zum einen, und wir brauchen die Stromtrassen, die diesen regenerativen Strom hierher zu uns bringen. Und deshalb müssen wir sehr darauf achten, dass wir unseren Teil erfüllen mit energetischer Sanierung der Gebäude, mit der Umwandlung von Gas- und Ölbefeuerungsanlagen auf klimafreundlichere Wärmeerzeugung, mit dem Ausbau der PV-Anlagen auf den Dächern. Dafür brauchen wir die Eigentümer. Das können nicht wir entscheiden, sondern es können nur die Eigentümer entscheiden. Dafür brauchen wir die wirtschaftlichen Anreize und parallel dazu, wie gesagt, den massiven Ausbau der regenerativen dort, wo er wirklich auch vom Ertrag lohnt und die Leitungsnetze hierher. Und jetzt gestatten Sie mir noch eine Anmerkung. Man bekommt ja oft den Eindruck, Klimaneutralität hängt von einem Stadtratsbeschluss oder von einem Unternehmen ab. Klimaneutralität sind wir und das sind unsere Ernährungsgewohnheiten, unsere Verbrauchsgewohnheiten. Und eine Stadt kann nicht klimaneutral oder klimaverbessernd sein, wenn wir unsere Gewohnheiten nicht ändern. Das ist eine unbequeme Wahrheit, die nicht gerne ausgesprochen wird, aber die gesagt werden muss.
Ja, vielen Dank, lieber Dr. Reuter, für dieses Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie fanden das ebenso interessant wie ich und sind auch nächstes Mal wieder bei unserem Podcast dabei. Bis dann, Ihr Tobias Bücklein.
Alles zu klimaneutralen Städten, Kommunen und Quartieren finden Sie übrigens auch auf der EM Power Europe, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. Im Fokus stehen die effiziente Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien und intelligentes Energiemanagement in Quartieren und Gebäuden sowie die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. Mehr im Netz unter www.em-power.eu.